Zeitumstellung ansagen. Es kommt eine neue Zeit. Macht euch bereit. Eine neue Zeit. Halleluja. Halleluja. So, dies ist schon die vorletzte Einheit in dieser kleinen Serie über die Endzeit oder genauer gesagt über die Vorbereitung zur Endzeit. Und ich denke, von all dem, was wir schon gehört haben, wir verstehen, das ist ein Programm, das werden wir nicht in 14 Tagen erledigen. Das ist ein Programm, das dauert Jahre und mehr als Jahre, das Gott dort für uns hat und dass wir dort Schritt halten mit dem Training des Heiligen Geistes. Und wie angekündigt, ich möchte heute Abend sprechen über die Wiederkunft Jesu. Die Wiederkunft Jesu. Lass uns zunächst einmal im Auge behalten, was die Pläne Gottes sind, was die Absichten Gottes sind, worum es geht. Ich glaube, an vielen, vielen Stellen im Volke Gottes ist deswegen ein falscher Fokus, weil man den Kontext überhaupt nicht sieht, worum es überhaupt geht. Und man hat die Idee, ja, Jesus kommt, um uns hier rauszuholen. Das ist überhaupt nicht, was die Bibel sagt. Das ist überhaupt nicht, was die Bibel sagt. Jesus kommt nicht, um uns hier rauszuholen. Jesus kommt, um hier zu bleiben. Und um hier ein Reich von Schönheit und von Gerechtigkeit und von Wahrheit und von Liebe aufzurichten. Jesus kommt, um zu bleiben. Der Sinn seines Kommens ist nicht, die Gemeinde aus Bedrängnis zu holen. Der Sinn seines Kommens ist, um hier ein buchstäbliches Reich aufzurichten. Das ist der Sinn seines Kommens. Wenn wir das verstehen, dann können wir schon ganz andere Koordinaten aufstellen. Und Gott hat andere Pläne davor noch, die damit zusammenhängen. Die ganzen Dinge, die wir angeschaut haben, die die Endzeit betreffen, sie haben ein Ziel, sie haben das Ziel, die Gemeinde zu reinigen. Die Gemeinde wird durch diese Ereignisse gereinigt. Wenn die Gemeinde sich stark machen lässt und ausrüsten lässt, der Verführung zu widerstehen. Was ist die Verführung? Die Verführung appelliert an deine Sicherheit. Die Verführung appelliert, an dir wird nichts geschehen, es wird alles gut sein. Und das sind Motive, die müssen raus aus dem Herzen der Braut, weil die Braut ist nicht an ihrer Sicherheit interessiert, sondern die Braut ist an der Verherrlichung Christi interessiert. Und wir sehen das, wie das heute schon, wie diese verführerische Stimme schon erklingt. Ja, wenn ihr da mitmacht in dem großen ökumenischen Einheitsbrei, dann wird's euch gut gehen. Geh mal ins Internet und schau mal ACK, die örtliche oder auf Landesebene und auf Stadtebene die Repräsentanz des ökumenischen Rates der Kirchen ist. Womit werben sie? Wenn du hier mitmachst, dann gibt es eine Sicherheit für die Menschen da draußen, dass ihr keine Sekte seid. Das ist, was sie versprechen. Das ist, womit sie jetzt locken. Und das heißt, womit sie heute locken, damit werden sie morgen drohen, die der Verlockung nicht nachgeben. Und wer da nicht mitmacht, ist draußen und ist nicht seriös und gehört in die Kategorie Sekte. Das ist, womit sie drohen, ganz, ganz klar. Lies diesen Text, lies das. Und dann weißt du, was dahinter steht. So, Gott lässt diese Dinge zu, um die Herzen zu testen, um herauszufinden, wo sind die Menschen, die ihn wollen, die seinen Sohn mehr lieben als ihren guten Namen. Man kann nicht Jesus nachfolgen und seinen guten Namen behalten. Das ist vollkommen ausgeschlossen. Denn den Namen des Herrn zu ehren, heißt, den eigenen guten Ruf zu verlieren. Wenn wir das noch nicht begriffen haben, haben wir den Ruf zur Nachfolge überhaupt noch nicht verstanden. Zu Jesus zu gehören, sich zu ihm zu bekennen und mit ihm zu leben, heißt automatisch, dass dein guter Name in den Dreck gezogen wird. Und du als gefährlich, als rückständig, als Fundamentalist, als Sektierer, als bösartiger Mensch, als Hindernis für den Weltfrieden und die Rettung dieses Planeten angesehen wirst. Das ist identisch. Je klarer uns das wird, dass wir keine Chance haben, in der Nachfolge Jesu irgendwie etwas Gutes für uns dabei herauszuholen, was die Ehre und die Anerkennung in der Welt ist, je klarer uns das wird, umso klarer wird auch unsere Entscheidung sein. Wir können nicht behalten, was wir sowieso verlieren werden. Und wir haben nicht den Auftrag, zu kämpfen für Respektabilität und für Anständigkeit und für das Gütesiegel von irgendwelchen Leuten, die das Wort Gottes mit Füßen treten, dass sie uns dann bescheinigen, wir sind in Ordnung. Jesus sagt, wer mich bekennt vor den Menschen, der Vater im Himmel wird sich dazu stellen und er wird uns bekennen. Er ist unsere Sicherheit. Und das Reich Gottes wird nicht kommen mit der Anerkennung und mit der Unterstützung der Welt. Das Reich Gottes wird nicht mit diesen Dingen kommen. Es wird kommen mit einer Bestätigung vom Himmel. Und so ist es von Gott gemacht. Erst wird ausgesiebt durch das Angebot der Verführung. Wenn jetzt schon die gewaltige Power, die beschrieben ist im Worte Gottes, der Gemeinde gegeben wird, es ist easy, sich dazu zu halten. Aber Gott will nicht, dass wir wegen der Power und der Wunder und wegen der Macht uns zu ihm halten, sondern weil er Gott ist und weil er der ist, der er sagt, der er ist. Und wenn wir das tun und verzichten auf irgendetwas anderes, dann wird er diesem heiligen Überrest die Kraft geben und er wird seinen Namen demonstrieren. Und Zeichen und Wunder und das Wesen Christi wird lauter reden als jede Warnung irgendeines Sektenpfarrers. Die Stimme vom Himmel wird lauter reden. Gott wird sich bekannt machen. Gott hat Mittel und Wege zu zeigen, dass er der wahre Gott ist. Da müssen wir nicht auf irgendwelche Anerkennung oder KDÖR oder irgendwelche Geschichten oder ACK, TÜV-Siegel oder so etwas bauen. Wir brauchen das alles nicht. Was wir brauchen, ist die Bestätigung vom Himmel. Halleluja. So diese Bedrängnis, dieses Angebot dort, die Wahrheit preiszugeben, um ein bisschen Sicherheit zu behalten, ist ein Test für die Gemeinde. Das muss sein, da müssen wir durch. Dann ein anderes Ziel, das Gott hat mit den endzeitlichen Ereignissen, ich habe es auch schon erwähnt, ist, die große Ernte wird eingebracht. Am Ende der Tage, Matthäus 13, Vers 40 oder Vers 39, am Ende der Tage ist die große Ernte. Am Ende wird die Ernte sein. Und es ist so wie in der Landwirtschaft. Es braucht sehr viel Vorbereitung, es braucht sehr viel Zeit, bis das alles irgendwie vorbereitet ist und bis das dann wächst und so weiter. Aber die Ernte wird in 1, 2, 3 Tagen eingeholt und das war's dann. Und dann kommt der Winter. Und am Ende der Tage ist die Ernte. Und es ist die Ernte des Bösen und des Guten. Beides muss ausreifen. Und beides wird geerntet werden. Und Gottes Plan ist, durch diese endzeitlichen Ereignisse, das Böse zu richten. Gericht zu bringen über das Böse. Offenbarung 11, Vers 18, dort heißt es, dass der Herr die verdirbt, welche die Erde verderben. Der Herr wird die verderben, die die Erde verderben. Und dann natürlich der Höhepunkt dieses ganzen Geschehens ist die Rückkehr und die Intronisation seines Sohnes. Das ist das Endziel. Das ist, worum es letztendlich geht. Das Reich Gottes hier auf der Erde. Und er kommt als Richter. Er kommt als gerechter Richter. Psalm 96, Vers 13. Er kommt, die Erde zu richten. Er wird die Welt richten in Gerechtigkeit und die Völker in seiner Wahrheit. Und auch Jesaja prophezeit über diese neue Zeit, diese neue Ordnung, die aufgerichtet wird. Und er macht dort eine interessante Sache, was vielfach in Prophetien zu sehen ist. Er überspringt gewaltige Zeiträume und fasst Dinge zusammen, die zeitlich sehr weit auseinander sind. Uns ist ein Kind geboren, ein Sohn gegeben. Das ist geschehen vor 2000 Jahren. Und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Das ist, was demnächst sichtbar werden wird. Und dazwischen liegen 2000 Jahre und das ist hier alles in einem Vers. Jemand hat mal gesagt, Prophetie ist, wie wenn du auf einem Berg stehst und du siehst die nächste Bergspitze. Aber du weißt, dazwischen geht's erstmal runter und auf der anderen Seite wieder hoch. Da ist ein tiefes Tal. Aber die Bergspitzen sehen aus, als wenn sie gleich nebeneinander wären. Und so sehen wir das auch hier. Ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Groß ist seine Herrschaft und der Friede wird kein Ende haben auf dem Thron Davids über seinem Königreich, es zu festigen und zu stützen durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn der Herrscharen wird dies tun. Ich habe heute Morgen einen Punkt ein bisschen gestreift und ein bisschen erwähnt, dass ein Trend der Betonung Gottes und eine Sache, die sehr, sehr wichtig ist und die noch viel, viel wichtiger werden wird in den kommenden Jahren, ist der Ruf, Gott wirklich kennenzulernen. Sein Wesen, das, was ihn beschäftigt, das, was ihm wichtig ist, das, was für ihn zählt, das, was für ihn Bedeutung hat, das, wofür er brennt. Und hier ist von dem Eifer des Herrn die Rede. Und was ist der Eifer des Herrn? Es ist Recht und Gerechtigkeit aufzurichten. Recht und Gerechtigkeit. Wir brauchen eine Offenbarung, dass der Gott, dem wir dienen, ein Gott des Rechts ist. Und er hasst Unrecht. Er hasst Ungerechtigkeit. Und er kommt, um Gerechtigkeit aufzurichten. Wir warten auf einen neuen Himmel und eine neue Erde, in welcher Gerechtigkeit herrscht. Es geht um Gerechtigkeit. Und weil wir so wenig besorgt sind um Gerechtigkeit, sondern um andere Dinge besorgt sind. Deswegen ist der Schrei fast nicht zu hören. Komm, Herr Jesus. Wenn wir Gott erkennen als einen, der Eifer hat für Gerechtigkeit, der empört ist, der grimmigen Zorn hat über das Böse, über das Verlogene, über das Ungerechte, über Unterdrückung. Wenn wir ihn so erkennen, wird das anfangen in uns zu leben und dann wird der Schrei hervorkommen, weil wir warten auf einen neuen Himmel, an eine neue Erde, in welcher Gerechtigkeit wohnt. Aber bis jetzt ist die Sehnsucht und der Schrei nach Gerechtigkeit so gering und deswegen ist die Erwartung, dass der Herr Jesus wiederkommen soll, so gering. Und darum ist so wenig Intensität in den Gebeten. Der Wille Gottes soll geschehen auf der Erde, genauso wie im Himmel. Sein Reich soll kommen. Es liegt daran, dass Gerechtigkeit für uns nicht so ein Thema ist wie für Gott. Gerade gestern las ich einen Artikel über diese ganze Sache mit diesem sexuellen Missbrauch, was jetzt da überall hochkocht, im Rahmen von Schulen und Einrichtungen und der katholischen Kirche. Und da war eine Zwischenüberschrift und da hieß es, der Schutz der Kirche war wichtiger als die Opfer. Und genau das ist das Problem. Und lass uns nicht mit dem Finger zeigen, ja, das ist in der katholischen Kirche. Dasselbe findest du im pfingstlich-charismatischen Lager. Wenn du wüsstest, was ich für Reaktionen bekommen habe, als ich ein Buch geschrieben habe über geistliche Manipulation und selbstherrliche Leiterschaft und diese ganze verkehrte Geschichte von wie dort im Namen des Herrn Unterdrückung und Manipulation und eigene Reiche aufgebaut werden. Statt dass gesagt wird, wunderbar, wunderbar, wir wollen in die Klarheit, wir wollen diesen Anschluss raushaben aus unserer Mitte. Danke, dass du durch das Buch uns die Augen öffnest. Danke, wunderbar, wir tun Buße, wir kehren um von dieser Verblendung, wir kehren um von diesem falschen Leiterschaft. Stattdessen kam in massiver Weise dieser Vorwurf, du bist Nestbeschmutzer. Wenn das Nest schmutzig ist, wer ist das Problem? Der sagt, das Nest ist schmutzig oder der das Nest schmutzig gemacht hat? Und das ist genau dasselbe Prinzip, wie wir da jetzt sehen. Es ging um den Schutz der Kirche. Und Leiter haben mich ins Vertrauen gezogen, sagen, solche Dinge darfst du nicht sagen in der Öffentlichkeit. Das dürfen wir nur untereinander besprechen. Das darfst du nicht öffentlich sagen, das ist nicht gut. Da können die armen Menschen nicht mit umgehen, dann sind die ganz verwirrt. Nein, die Menschen sind verwirrt, wenn Unrecht Recht genannt wird. Und wenn alles verdreht wird, dann sind die Menschen verwirrt. Und das ist interessant, von den Leitern kam diese Reaktion, dieser Vorwurf, Nestbeschmutzer. Aber, sag ich mal jetzt, von der Basis vom Volk, E-Mail über E-Mail, Anruf über Anruf, danke, dass du das geschrieben hast, danke. Woher wusstest du, was alles in unserer Gemeinde ist? Wer hat dir gesagt, was in unserer Gemeinde los ist? Wieso hast du das alles so genau beschrieben? Danke, dass es endlich einmal mit Namen genannt wird. Das war die Reaktion von der Basis. Wenn wir ein Rechtsbewusstsein bekommen, wenn wir Gott kennenlernen, wenn wir sehen, er leidet mit Unterdrückung, er leidet mit denen, denen das Recht genommen wird, die entmündigt sind, die bevormundet sind, die eingeschüchtert sind, die unterdrückt werden. Er leidet mit diesen Menschen und es ist ihm ein Gräuel und er möchte es beenden. Das ist unser Gott, das ist sein Wesen. Und wenn wir ihn erkennen, in seiner Barmherzigkeit und in seinem grimmigen Zorn auf das Böse, dann wird der Schrei lauter werden. Komm, Herr Jesus. Weil wir begreifen, die einzige Art und Weise, wie Unrecht und Ungerechtigkeit und Bosheit auf diesem Planeten zu Ende gebracht werden kann, die einzige wirksame Art und Weise ist, der König muss zurückkommen und er muss seinen Platz einnehmen auf dem Thron und regieren und muss all diesem ganzen Bösen ein Ende bereiten. Das ist die einzige Hoffnung. Und wenn wir denken an all das Unrecht, was geschieht gerade mit den Schwachen? All dieser ganze Kindesmissbrauch, Kindersoldaten in Afrika, Kindersklaven. Wie wenige Leute sind sich bewusst, ja, haben sie für viel Geld einen schönen Orientteppich gekauft, aber wer weiß, dass das gemacht worden ist mit Kindern, die gekettet sind von morgens bis Sonnenuntergang an den Webstuhl und müssen ihre ganze Kindheit an diesem dämlichen Webstuhl verbringen. Und das wird dir im Laden nicht erzählt, wenn du da deinen Orientteppich kaufst. Aber Gott sieht diese Kinder, Gott hört das Schreien und das Weinen dieser Kinder. Gott sieht die Not von den Kindern, die von Pädophilen missbraucht werden und wo Bilder und Videos gemacht werden und ins Internet getan werden. Gott sieht die Not von Frauen und jungen Mädchen, die versklavt sind in der ganzen Sexindustrie. Gott sieht das alles und Gott bricht das Herz. Und Gott will dem ein Ende bereiten. Und er sagt, ich brauche dazu meine Gemeinde. Der Sohn kann nicht zurückkommen, ohne dass die Gemeinde ihren Platz einnimmt und mit ihm kooperiert. So wie die Hure den Teppich ausrollt und die Tür aufmacht für den Antichrist, so muss die Braut den Teppich ausrollen. Jesus wartet auf den Schrei in den Herzen der Braut. Komm, Herr Jesus, komm, komme bald. Der Heilige Geist will diesen Schrei hervorbringen und deswegen betont er, seht ihn an, nicht nur in seiner Vaterschaft, nicht nur in seinem Bräutigam sein, seht ihn als den gerechten Richter. Und wenn er der gerechte Richter ist, das, was wir sehen, werden wir. Wir sehen den Vater und wir werden Söhne und Töchter. Wir sehen den Bräutigam und wir werden die Braut. Wir sehen den gerechten Richter und wir werden klar. Und wir nehmen unseren Platz ein und wir kommen raus aus diesem feigen, ja, ich will ja nicht richten. Und wir sagen eigentlich damit nur, ich will keinen Ärger haben. Und wenn du keinen Ärger haben wolltest, dann warum bist du Christ geworden? Jesus nachzufolgen heißt, Ärger zu haben mit denen, die die Wahrheit nicht lieben. Wenn ich gehasst werde, ihr werdet auch gehasst werden. Das ist, was Jesus gesagt hat. Der Jünger ist nicht über den Meister. Jesus nachzufolgen heißt, mit Verfolgung zu rechnen. Wir haben deswegen keine wirkliche Verfolgung, weil wir nicht mit Gott übereinstimmen, weil wir ihn nicht repräsentieren. Aber wenn wir hineingehen in die Wahrheit des Wortes Gottes, in die Erkenntnis Gottes, du wirst sehen, wie in unserem freiheitlich-demokratischen System, wie Verfolgung in massiver Weise kommen wird. Sie muss kommen. Es wird keinen Durchbruch der Christusähnlichkeit und der Kraft Gottes geben ohne massive Verfolgung. Das ist eine Illusion. Das ist eine Illusion, die können wir uns abschminken. Das wird nicht sein. Sondern wenn wir sagen, Herr, wir wollen Erweckung, dann heißt das, mach uns bereit. stark zu sein und Leiden zu ertragen um deines Namens willen, daran nicht kaputt zu gehen, sondern aufzuschauen und zu sagen, Herr, du stärkst uns in all dem. Er hat verheißen, wenn wir um seines Namens willen leiden, dann kommt der Geist der Herrlichkeit auf uns. So, wenn wir sagen Herrlichkeit, dann sagen wir einfach, wir sind bereit, für ihn zu stehen. Wir sind bereit, bespuckt, verleumdet und verachtet zu werden. Das ist die Einladung. Das ist, worum es geht. So, wenn wir ihn sehen, in seinem, wie wir auch heute gebetet haben, wie wir gesungen haben, wie wir proklamiert haben, in seinem Hass auf das Böse, unser Jesus, Hebräer 1, Vers 9, du hast Gerechtigkeit geliebt und Gesetzlosigkeit gehasst. Regelmäßig, wenn ich durch die Gemeinden ziehe und fange an, diese Botschaft zu bringen, die Leute schauen dich entsetzt an und denken, was für ein Jesus hat der? Jesus hat Hass? Und er will sogar, dass ich Hass entwickle. Ja, ich bin doch ein Kind des Friedens. Ihr, die ihr den Herrn fürchtet, hasst das Böse. Psalm 96 oder 97 in der Kante. Römer 12, verabscheut das Böse. Wenn du das nachlässt in Strong Concordance, Ekelgefühle, Horror sollen wir haben. Wo kriegst du Ekelgefühle auf das Böse her? Wo kriegt man die? Auf welcher Konferenz wird das ausgeteilt durch Handauflegung? Wo bekommt man das her? Wenn Gott gebietet, ich soll es haben, dann erwartet er, dass ich es habe. Wo bekomme ich es her? Es gibt nur einen Ort. Ich suche das Angesicht Gottes und ich sehe seinen grimmigen Zorn auf das Böse. Und was ich sehe, werde ich werden. Wir sehen und wir werden verwandelt in dasselbe Bild. Das ist, wozu Gott uns einlädt. Das ist, wozu er uns ruft. Und du siehst, dieser Zusammenhang zwischen der wahren Erkenntnis des Herzens Gottes und dem Schrei, komm wieder, komm zurück, richte dein Reich auf. Es ist ein direkter Zusammenhang. Und je mehr der Heilige Geist dort in uns wirken kann, umso größer wird das Erbarmen Gottes uns packen und umso größer wird der Schrei sein, der König muss wiederkommen. Es ist genug. Es ist genug. Er muss kommen. Und er wird kommen. Er wird kommen. Halleluja. Oh, Halleluja. Was sagt das Wort Gottes? Wenn er dann gekommen ist. Ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen, siehe das Zelt Gottes bei den Menschen. Offenbarung ganz am Ende, 21. Und er wird bei ihnen wohnen. Und sie werden sein Volk sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Es wird ein Tag kommen, wo all das, was wir heute für normal halten, an Gemeinheit im Kleinen und im Großen, in der Familie, in der Gemeinde, zwischen Gemeinden, am Arbeitsplatz, zwischen Nationen, es wird ein Tag kommen, wo das aufhört. Wir sind keine Phantasten, wir sind keine Träumer, keine Utopisten. Das ist, wovon Gott träumt. Und nicht mit feuchten Augen, ich wünschte, es wäre wahr, sondern dafür kämpft er und es wird kommen. Es wird kommen. Wir kämpfen für eine neue Erde, in welcher Gerechtigkeit wohnt. Das ist Christsein. Das ist Einheit mit Christus. Das ist von seinem Geist geleitet sein und getrieben sein. Das ist, worum es geht. Und wir haben einen langen Weg vor uns. All diese Gleichgültigkeit und Passivität und wegschauen wollen und dich gar nicht beschäftigen wollen mit den Nöten und so weiter. All diese Dinge aus unseren Herzen auszuräumen. Wir haben einen langen Weg vor uns. Und der Schlüssel ist, Gott zu sehen in seinem Eifer. Der Eifer des Herrn der Herrscharen wird dies tun. Gott hat einen Eifer für seine Ordnung, die er aufrichten wird. Er ist ein Gott des Rechts. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Und er gebietet uns, wie wir schon gehört haben, er gebietet uns, dass wir die Ankunft des Tages Gottes erwarten und beschleunigen sollen. Das ist unsere Aufgabe. Und das können wir nur, wenn wir seinen Eifer sehen und von seinem Eifer gepackt werden. So, du siehst, warum ist der Schrei nicht vorhanden? Warum ist kaum ein leiser Ruf zu hören in den Gebetsversammlungen, in den Anbetungszeiten? Komm, Herr Jesus, komm, nimm deinen Platz ein. Weil uns nicht interessiert, was ihn interessiert. Weil wir weit weg sind. Und der Herr sagt, kommt, kommt an mein Herz, seht meinen Eifer. Seht meinen Eifer. Der Herr hat Eifer und er will, dass wir ihn sehen. Oh, mir fällt der Jehu ein. Kennst du Jehu, der geeifert hat für den Herrn? Wow. Und das war an seinem Fahrstil sichtbar. Da steht der Wächter auf der Mauer, da hinten sind die Staubwolken. Und er sagt, da kommt einer und das sieht aus wie das Fahren von Jehu. Also der hat einen speziellen Fahrstil gehabt, den konnte man schon von Weitem erkennen. Und dann nimmt er einen Tremper mit, einen Anhalter. Und sagt, komm, ich zeig dir meinen Eifer für den Herrn. Los, auf, hör! Und dann zeigt er seinen Eifer. Der reitet nicht gemütlich durch die Landschaft und pflückt mal Gänseblümchen. Sondern er hat einen scharfen Ritt. Der Eifer für den Herrn. Oh, Halleluja, das ist, was auch Elia gehabt hat. Der ein bisschen davor gewesen ist. Oh, Halleluja, das ist, was kommen wird. Das ist, was wir brauchen. So, es geht um die Herrschaft Christi. Es geht nicht darum, hier eine arme, bedrängte Gemeinde, die sagt, Herr, wenn du nicht kommst, wir können für nichts mehr garantieren. Wir werden alle abfallen, wir können den Glauben nicht mehr halten. Komm doch bitte und hol uns hier aus dieser Misere raus. Das ist nicht, was die Bibel sagt. Er kommt nicht, um uns rauszuholen. Er kommt, um hier mit uns ein neues Reich aufzubauen. Offenbarung Kapitel 11. Es geschahen laute Stimmen im Himmel, die sprachen, das Reich der Welt unseres Herrn und seines, das Reich der Welt ist unseres Herrn und seines Christus geworden. Und er wird herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und dann die Ältesten, die 24 Ältesten. Wir danken dir, Herr, Gott Allmächtiger, der ist und der war, dass du deine große Macht ergriffen und deine Herrschaft angetreten hast. Ihr Lieben, hier ist das dickste Bollwerk des Unglaubens. Und das kann nur geknackt werden durch Begegnung mit Gott auf der Grundlage seines Wortes. Ganz tief drin ist da etwas, was sagt, na ja, ist ja schön, aber das kann doch gar nicht sein. Und es wird alles so bleiben, wie es jetzt ist. Es wird sich nichts Wesentliches ändern. Das ist der Geist der Welt, der Geist, der Gottes Verheißungen verspottet als billige Sprüche, hinter denen nichts ist. Und wir müssen diesem Geist in unserem eigenen Leben den Kampf ansagen. Und wir müssen uns hingeben und sagen, das ist das Wort Gottes, das wird kommen. Und ich will es glauben und ich werde es glauben. Und ich öffne mein Herz und ich erwarte, dass Gott das ganz, ganz tief hineinbrennt in mein Herz. Er wird kommen und das Leben wird erst richtig beginnen, wenn er seine Herrschaft angetreten hat. Offenbarung Kapitel 12. Eine laute Stimme im Himmel. Nun ist das Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes und die Macht seines Christus gekommen. Und noch einmal so eine Proklamation dort. In Offenbarung Kapitel 5, sie singen ein neues Lied und sagen, du bist würdig, das Buch zu nehmen, seine Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet worden und hast dein Blut für Gott, hast durch dein Blut für Gott erkauft, aus jedem Stamm, aus jeder Sprache, aus jedem Volk und aus jeder Nation und hast sie unserem Gott zu einem Königreich und zu Priestern gemacht und sie werden über die Erde herrschen. Wenn du erst einmal diese Idee vergessen hast, er kommt, um uns hier rauszuholen, dann kannst du viel mehr dich anfreunden mit dem, was ich nachher versuche, aus dem Wort Gottes zu erklären. Entrückung ist nicht, uns zu bewahren vor der Trübsal. Das hat einen ganz anderen Sinn. Wir werden hier sein. Wir werden hier mit ihm regieren. Christus wird kommen. Das wird die größte Revolution in der Geschichte der Menschheit sein. Revolution ist, wenn gewaltsam eine Regierung, ein Staatssystem irgendwie überworfen wird und ein neues System etabliert wird. Und denk an, was passiert ist damals hier in der DDR oder in Rumänien oder in Albanien oder was weiß ich, was das alles für ein Durcheinander gebracht hat, was das für eine Aktion gewesen ist, wenn in einem Augenblick eine ganze Regierung weggefegt wird. Aber wenn Christus kommt, die Regierungen von über 260 Ländern werden mit einem Schlag abgesetzt werden. Und bevor Jesus kommt, werden sie wissen, was ihnen blüht, wenn er kommt. Und deswegen machen sie diesen Aufstand und deswegen wollen sie verhindern, dass er seinen Platz einnimmt in Jerusalem. Und deswegen ziehen sie mit Armeen, um zu verhindern, dass er seinen Platz einnimmt. Niemand, der die Macht hat, wird sie freiwillig geben, wenn er sie unrechtmäßig erworben hat. Niemand. Der Einzige, der willig den Thron verlässt, ist, der weiß, ihm wurde das gegeben und er hat kein Recht, das festzuhalten. Das ist der Einzige, der den Thron willig verlässt. Aber die mit Gewalt und mit Unrecht den Thron genommen haben, sie werden nicht freiwillig abtreten. Und deswegen sagt das Wort Gottes, mit eisernem Stab wird er die Völker, die Nationen regieren. Und all die Regierungen dieser Welt und die gesamte Infrastruktur, Medien und Erziehung und Kultur und Kunst und Wissenschaft und all diese Dinge, alles wird ausgewechselt werden. Kannst du dir vorstellen, was das bedeutet? Wie wird das Internet aussehen, wenn Jesus wiederkommt? Vielleicht gibt es dann kein Internet mehr, dann haben wir schon eine andere Form. Aber es wird Medien geben, es wird Kommunikation geben, es wird Kunst geben. Wir haben immer die Vorstellung, Jesus kommt wieder und irgendwie, wir werden irgendwie wieder in die Steinzeit zurückgebombt oder irgendwie so etwas. Das Leben geht weiter, wenn Jesus kommt. Auf diesem Planeten geht das Leben weiter. Und da werden Menschen sein auf diesem Planeten, die noch nicht das Leben aus Gott haben. Deswegen brauchen sie Heilung, deswegen wachsen Bäume und es gibt Heilung für die Völker. Wenn das alles von neuem geborene Menschen mit einem Geistleib wären, dann gäbe es auf diesem Planeten mit der Wiederkunft Jesu keine Krankheit und dann braucht es auch keine Bäume mit Blättern zur Heilung zu geben. So, da werden Menschen leben mit diesem übernatürlichen Leib, mit dieser übernatürlichen Fähigkeit im Geist, im Übernatürlichen und im Physischen gleichzeitig zu sein, so wie Jesus nach Ostern. Und da werden Menschen sein, die du heute als normal bezeichnest, die nicht von neuem geboren sind, aber wir sind die Normalen. Sie haben noch nicht das, was wir schon bekommen haben. Und wir werden regieren, wir haben Verantwortung. Das ist, was Jesus sagt, wer treu ist, wird über Städte gesetzt werden. Wenn wir begreifen, das Leben hier geht überhaupt nicht um unseren Dienst, es geht nicht um Gemeindewachstum, es geht nicht darum, irgendwie, dass wir hier was Tolles machen, es geht um eins, dass wir Fähigkeiten und Eigenschaften und Herzenshaltungen trainieren und entwickeln und die sind das Startkapital für unseren eigentlichen Dienst, der dann beginnt, wenn Jesus wiederkommt. Wenn du das erstmal begreifst, wenn du einen Plan machst für die Zeit nach der Wiederkunft Jesu, dann kommst du aus dem Gefangensein an die sichtbare Welt heraus. Aber die allermeisten Menschen, auch Gläubige, denken nur bis ans Grab. Und danach kommt der Himmel und unter Himmel stellen sich vor, sie sitzen mit den Machthand auf der Harfe, auf der Wolke und zupfen an der Harfe. Das ist nicht, was die Bibel sagt. Die Bibel sagt, wir sind hier auf der Erde, wir herrschen. Vielleicht wirst du Universitätsprofessor. Vielleicht wirst du Medienchef, Theaterdirektor. Wie wird Kunst aussehen, wenn Jesus wiederkommt? Du, all dieses Perverse, was wir heute haben im Theater oder im Internet oder in der Literatur. All das wird nicht mehr sein. Er wird regieren mit eisernem Stab. Es wird Zensur geben. Nicht mehr alles, was Menschen denken können und sich ausdenken können, wird erlaubt sein zu publizieren. Das ist ja totalitär. Nein, das ist gerecht. Das bringt Heilung. Das bringt Heilung für die, die das überlebt haben. Das ist, was das Wort Gottes sagt. Sie werden herrschen, ein Königtum zu Priester. Und sie werden über die Erde herrschen. Und am Ende in Offenbarung 20 noch einmal. heißt es hier von den Märtyrern, sie werden herrschen mit Christus 1000 Jahre. Und nach diesen 1000 Jahren, was ist das Ziel oder die Absicht dieser 1000 Jahre der buchstäblichen Herrschaft Christi über die Menschheit? Die Menschheit hat 6000 Jahre Zeit gehabt, das Paradies auf Erden zu schaffen, und am Ende ist eine Hölle daraus geworden. Und dann kommt Gott auf denselben Planeten und er zeigt, was Leben unter seiner Herrschaft ist. Und jeder kann vergleichen. Jeder kann sehen. Wir werden im tausendjährigen Reich Bibliotheken haben und man kann nachlesen, wie Menschen im 20. und im 21. Jahrhundert gelebt haben. Und die Menschen werden sagen, oh, wie gut haben wir es jetzt. Wie wunderbar, wie gerecht, wie gut ist seine Herrschaft. So, da ist ein Plan dahinter. Gott zeigt, dass er berechtigt ist zu herrschen. Und dass es sinnvoll ist, ihm dieses Recht zu überlassen. Okay, das wollte ich erst einmal sehr, sehr stark herausstellen, damit wir unsere Perspektive gerade rückbekommen. Es ist ein Jammer, dass so vieles in der ganzen Thematik Endzeit immer nur auf diese eine Frage fokussiert ist. Ja, um was glaubst du jetzt, wann die Entrückung sein wird? Und wenn ich nicht so glaube wie du, dann bin ich sowieso gleich out. Wenn du begreifst, es geht darum, dass wir hier mit Christus herrschen, ist es letzten Endes gar nicht so von Bedeutung. Ob am Anfang oder in der Mitte oder nach 2/3 oder am Ende. Wir werden hier sein. Wir werden hier unsere Arbeit haben. Es geht nicht darum, uns hier rauszuholen, sondern es geht darum, uns auszurüsten und zu befähigen, hier unseren Platz einzunehmen. So, ich möchte jetzt aus dem Wort Gottes dir meine Sicht darlegen und du darfst deine Sicht haben und ich möchte keinen Streit haben. Und wenn du sagst, das ist alles Mist und das ist alles Unsinn und ich sehe das alles anders und du hast mich jetzt ganz doll gekränkt, weil du mit mir nicht übereinstimmst, dass die Entrückung vor den 7 Jahren ist, behalte all das andere, was du gehört hast. Wann immer die Entrückung ist, die Vorbereitung auf die Entrückung ist die gleiche. Der Fokus ist: Gott sucht eine Braut und die Braut muss sich bereiten. Das ist der Fokus. Und darum geht es. Das ist das Zentrum. So, lass uns diese Frage anschauen aus dem Wort Gottes. Lehrt die Bibel, so wie das ganz stark in den 70er Jahren dann von einer bestimmten Richtung, von einem bestimmten Seminar und dann durch Bücher und Filme und so weiter bis in die letzten Ecken der westlichen Welt gekommen ist. Lehrt die Bibel, Jesus kann jeden Moment wiederkommen. Lehrt sie, dass sein Kommen unmittelbar bevorsteht, ohne dass noch irgendwelche Dinge davor sich ereignen müssen. Alleine schon die Frage der Jünger, was ist das Zeichen deiner Ankunft und der Vollendung des Zeitalters, zeigt, es muss etwas geschehen, bevor er kommt, sonst macht diese Frage keinen Sinn. Sie haben nicht geglaubt, er würde jeden Moment wiederkommen. Und wir haben schon diese andere Schriftstelle angeschaut. Der Himmel muss ihn aufnehmen, Apostelgeschichte 3,21, bis zu den Zeiten der Wiederherstellung aller Dinge. Also bevor er kommt, müssen Dinge geschehen. Und wir haben es schon uns angeschaut und wollen das noch einmal lesen. 2. Thessalonicher, Kapitel 2. Von Vers 1 an. Wir bitten euch, Brüder, wegen der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus und unserer Vereinigung mit ihm. Achte hier auf die Formulierung. Die Ankunft des Herrn und unsere Vereinigung mit ihm. Dass ihr euch nicht so schnell in eurem Sinn erschüttern, auch nicht erschrecken lasst, weder durch Geist noch durch Wort noch durch Brief, als seien sie von uns, als ob der Tag des Herrn da wäre. Was ist der Tag des Herrn? Der Tag des Herrn ist der Tag seiner Ankunft. Und der Tag seiner Ankunft ist der Tag unserer Vereinigung mit ihm. Das ist, was hier geschrieben steht. Dass niemand euch auf irgendeine Weise verführe. Denn dieser Tag, welcher Tag? Der Tag seiner Ankunft und der Tag unserer Vereinigung mit ihm. Dieser Tag kommt nicht. Es sei denn, dass zuerst der Abfall und der Mensch der Gesetzlosigkeit geoffenbart worden ist, der Sohn des Verderbens, der sich widersetzt und überhebt über alles, was Gott heißt oder Gegenstand der Verehrung ist, so dass er sich in den Tempel Gottes setzt und sich ausweist, dass er Gott sei. Und dann lesen wir in Offenbarung, bevor er die Maske fallen lässt und dann mit dieser pluralistischen alles ist richtig Religion abschließt und sagt, jetzt gibt's nur noch einen Glauben und das ist die Anbetung meiner Person und die Anbetung Satans. Bevor er das tut und die Menschheit dazu zwingt, kommt ein Engel und warnt die Menschheit vor dem Annehmen des Zeichens des Tieres. Das ist, was das Wort Gottes, hier siehst du das Erbarmen Gottes mitten im Gericht. Gott kommt und er warnt die Menschen. Offenbarung 14, Vers 9. Ein anderer, dritter Engel folgte ihnen und sprach mit lauter Stimme. Wenn jemand das Tier und sein Bild anbetet und ein Mahlzeichen annimmt an seine Stirn oder an seine Hand, so wird auch er trinken vom Wein des Grimmes Gottes, der unvermischt im Kelch seines Zornes bereitet ist. Und er wird mit Feuer und Schwefel gequält werden vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm. Und der Rauch ihrer Qual steigt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und sie haben keine Ruhe Tag und Nacht, die das Tier und sein Bild anbeten, wenn jemand das Mahlzeichen seines Namens annimmt. Heute gibt es eine Strömung, heute gibt es Theologen im pfingstlich-charismatischen Lager, ich rede nicht von liberaler Theologie, und sie sagen, der Feuersee ist nicht ewig und wer da reinkommt, wird wieder rauskommen und es ist nur für eine kurze Zeit. Das ist nicht, was das Wort Gottes sagt. Und deswegen ist das eine solche ernste Angelegenheit. Und gleich im nächsten Vers, Vers 12, heißt es, hier ist das Ausharren der Heiligen, welche die Gebote Gottes und den Glauben Jesu bewahren. Wenn der Antichrist kommt und fordert das Mahlzeichen, werden Gläubige auf diesem Planeten sein. Und der Engel sagt, hier ist das Ausharren der Gläubigen gefragt. Hier kommt es drauf an, wirklich durchzuhalten, wirklich auszuharren. Dasselbe findest du noch einmal in Offenbarung Kapitel 13 und Vers 10. So wir sehen hier, Gläubige sind auf der Erde, wenn der Antichrist kommt und das Zeichen verlangt. Wieso sind die nicht entrückt worden? Weil es keine Entrückung vorher gab, ganz einfach. Es gibt ein sehr schlaues Argument für die Entrückung vor der großen Trübsal. Und dieses Argument sagt, in Offenbarung nach Kapitel 3 wird die Gemeinde nicht mehr erwähnt auf der Erde. Und deswegen wissen wir, dass dann die Gemeinde entrückt ist. Das ist kein sehr cleveres Argument. Es gibt 6 Briefe im Neuen Testament. 2. Timotheus, Titus, 1. 2. Petrus, Judas und 2. Johannes, in denen das Wort Gemeinde nicht vorkommt. Sagen wir deswegen, das gilt den Juden und nicht der Gemeinde? Wie kann man sagen, ja, nur weil dort das Wort Gemeinde nicht vorkommt, deswegen betrifft es nicht die Gemeinde. Das ist keine saubere Argumentation. Dann lass uns den Judasbrief wegschmeißen, dann lass uns 1. und 2. Petrus wegtun. Dort kommt auch nicht Gemeinde vor, aber es kommen die Heiligen vor. Und das sind wir. Und in Offenbarung kommen die Heiligen vor. Und das sind die, die an Jesus glauben. Wie heißt es doch? Die Gebote Gottes und den Glauben Jesu bewahren. Das ist ein anderes Wort für gläubige Menschen, für errettete gläubige Menschen. Mindestens 10 Schriftstellen in Offenbarung gibt es, die von Gläubigen auf der Erde handeln, während der großen Trübsal. Das kannst du selber zu Hause nachlesen. Jetzt lass uns einmal sehen, wie es hier weitergeht. Wenn sie zu euch sagen, Matthäus 24, Vers 26, siehe es in der Wüste, geht nicht hinaus. Siehe in den Kammern, so glaubt es nicht. Denn wie der Blitz ausfährt, vom Osten bis nach Westen leuchtet, so wird die Ankunft des Sohnes Gottes sein. Es gibt keine heimliche, verborgene Wiederkunft Jesu, sondern es gibt eine Wiederkunft Jesu und die ist wie ein Blitz und jeder wird es sehen. Das ist, was die Bibel sagt. Es gibt keine einzige Schriftstelle, die von einem heimlichen Kommen Jesu spricht. Quasi zwei zweite Kommen. Es gibt das erste Kommen und es gibt das zweite Kommen und das hauptsächlich gebrauchte Wort ist die Ankunft, Parousia des Herrn. Das ist, was gebraucht wird. Und dieses Wort bedeutet Rückkehr, Wiederkunft, Ankunft. Aber auch Auftreten, auch vom Antichristen wird dieses Wort Parousia gebraucht, das Auftreten des Menschen der Gesetzlosigkeit. 2. Thessalonicher 2, 9, auch dort wird dieses Wort gebraucht. Offenbarung 1, Vers 7, siehe, er kommt mit den Wolken und jedes Auge wird ihn sehen, auch die, welche ihn durchstochen haben und wehklagen werden, seinetwegen alle Stämme der Erde. Noch eine Schriftstelle, wo Jesus selber lehrt über seine Wiederkunft und über die große Trübsal. Moment, ich stelle gerade fest, hier fehlt. Kleinen Moment, ich möchte euch da eine korrekte Schriftstelle geben, da fehlt die Angabe, aber wir haben sofort, ich meine, dass das... Matthäus 24, ab Vers 29. Jesus selber lehrt, gleich nach der Bedrängnis jener Tage wird die Sonne verfinstert werden und der Mond seinen Schein nicht geben und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden. Das ist die letzte Phase dessen, was wir diese 7 Jahre nennen oder eben die letzten 3,5, die große Trübsal. Was sagt Jesus? Gleich nach der Bedrängnis jener Tage. Was gleich danach? Was passiert gleich danach? Die Kräfte des Himmels werden erschüttert werden, Vers 30. Und dann, wann dann? Nach der Bedrängnis, dann wird das Zeichen des Sohnes des Menschen am Himmel erscheinen. Und dann werden wehklagen alle Stämme des Landes und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen auf den Wolken des Himmels mit großer Macht und Herrlichkeit. Das haben wir in verkürzter Form eben auch in Offenbarung 1, Vers 7 gesehen. Jetzt acht auf Vers 31. Das ist immer noch dasselbe Thema und es ist unmittelbar der Zusammenhang. Nach der Bedrängnis jener Tage werden die Kräfte des Himmels erschüttert und dann kommt das Zeichen des Menschensohnes am Himmel und er wird seine Engel aussenden mit starkem Posaunenschall und sie werden seine Auserwählten versammeln von den vier Winden her, von dem einen Ende der Himmel bis zu einem anderen. Wann wird Jesus seine Auserwählten versammeln? Wenn er kommt auf eine sichtbare Weise für die ganze Menschheit. Das ist, was Jesus gelehrt hat. Kannst du es sehen? Nach der Bedrängnis, am Ende dieser schrecklichen Zeit, kommt das Zeichen des Sohnes am Himmel, sichtbar für alle Menschen, und dann werden die Auserwählten gesammelt. Kann es noch klarer sein? Es gibt kein heimliches Kommen und Wegstehlen und dann stürzen die Flugzeuge ab, weil die Piloten gläubig waren und sind entrückt worden und die Taxis fahren alle gegeneinander und dieser ganze amerikanische Quatsch. Weißt du, dass diese ganze Idee von der Entrückung vor der Trübsal erst um 1830 erfunden wurde, dass vorher niemand so etwas geglaubt hat? Weißt du das? Dass es eine ganz neue Lehre ist. Bis Mitte 1850, niemand hat überhaupt diese Dinge gehört und geglaubt. Und ich glaube nicht, dass die moderneren Dogmen besser sind als die alten. Ich glaube das nicht. So, warum hat das 1800 Jahre niemand geglaubt? Weil es nicht in der Bibel steht. Und es gibt sogar, das ist aber nicht ganz zu beweisen, sogar starke Hinweise, dass diese ganze Lehre der Entrückung vor der Trübsal aus einer Prophetie gekommen ist. Aber wo auch immer sie herkommt, in der Schrift, du kannst es in der Schrift nicht finden. Du kannst zwischen den Zeilen irgendwas reininterpretieren, aber wir lesen nicht zwischen den Zeilen, wir lesen die Zeilen und da steht es doch ganz klar. Bedrängnis, nach der Bedrängnis, die Kräfte der Himmel werden erschüttert, das Zeichen des Sohnes kommt und die Auserwählten werden gesammelt. Also wann werden sie gesammelt? Wenn er kommt. Das ist exakt, was Paulus gesagt hat, der Tag seiner Ankunft und unsere Vereinigung. Das ist genau das, was Paulus gesagt hat. Warum sollte überhaupt Paulus, der gelehrt wurde vom Himmel in Bezug auf das Evangelium und die ewigen Dinge, warum sollte er etwas anderes lehren als Jesus? Das wäre höchst verwunderlich. Aber es ist nicht der Fall. Und dann siehst du auch hier noch etwas, darauf möchte ich euch aufmerksam machen. Die Sammlung der Gläubigen. Komm, wir lesen noch einmal, Vers 31. Er wird seine Engel aussenden mit starkem Posaunenschall. Und sie werden seine Auserwählten versammeln von den Enden, von den vier Winden her. Also wir haben hier seine Ankunft und die Gläubigen werden versammelt. Und das alles hat etwas zu tun, oder während das geschieht, ist eine Posaune zu hören, Posaunenschall. Genau das ist, was Paulus beschreibt, 1. Korinther 15. 1. Korinther 15, Vers 22, denn wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Alle Menschen werden in Christus lebendig gemacht werden. Jeder in seiner eigenen Ordnung. Das ist so wichtig. Der Erstling Christus, Ostermorgen, dann lange Zeit nichts, dann die, welche Christus angehören, wann? Bei seiner Ankunft. Bei seiner Ankunft werden die Toten lebendig gemacht. Das ist, was Paulus lehrt. Und dann ein bisschen weiter unten, Vers 51, siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. In einem Nu, in einem Augenblick, jetzt halte ich fest, bei der letzten Posaune. Denn Posaunen wird es und die Toten werden auferweckt werden, unvergänglich, und sie werden verwandelt werden. Hast du es mitgekriegt? Wann wird es passieren? Wann werden die Toten lebendig und die, die derzeit übrig geblieben sind, die noch am Leben sind, die Gläubigen auf der Erde, verwandelt, beide zusammen im selben Augenblick. Und wann ist dieser Augenblick? Bei der letzten Posaune. Jetzt müssen wir nur noch eins fragen. Das ist eine ziemlich schwierige Frage. Wie viele Posaunen gibt es? Schon mal gelesen, wie viele es gibt? Es gibt 7 Posaunen. So, welche von 7 Posaunen ist die letzte Posaune? Lass uns unsere Deutschkenntnisse ein bisschen aktivieren und sagen, also wenn Sprache etwas bedeutet, wir haben 7 Posaunen, welche Nummer hat die letzte? Oh, vielleicht 1. Nee, falsch. Die letzte Posaune ist die 7. Posaune. Hier lehrt Paulus genau dasselbe, was Jesus lehrt. Nur Jesus, und das Wort Gottes ist so gestrickt. Es beschreibt hier ein paar Details, lässt einige Dinge weg oder deutet sie nur an und dort wieder mehr und du musst es zusammenfügen. Jesus sagt, die Auserwählten werden versammelt bei der Posaune. Er sagt nicht bei der letzten Posaune. Aber das Versammeln hat etwas mit Posaune zu tun. Paulus redet von derselben Sache und er sagt uns ein Geheimnis. Er sagt uns ein Geheimnis in einem Augenblick bei der letzten Posaune. Denn Posaunen wird es und die Toten werden auferweckt, werden unvergänglich sein und wir werden verwandelt werden. Gehen wir noch einmal zur Offenbarung zurück. Finden wir dort im Textzusammenhang von der 7. Posaune, finden wir dort irgendeinen Hinweis auf die Wiederkunft Jesu? Offenbarung Kapitel 11, Vers 15. Und der 7. Engel posaunte. Und es geschahen laute Stimmen im Himmel, die sprachen: Das Reich der Welt ist unseres Christus, unseres Herrn und seines Christus geworden und er wird herrschen von nun, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Die Botschaft ist doch ganz klar, dass das Reich der Welt, was bis jetzt Satans Reich ist, ist unseres Herrn und seines Christus geworden. Herrschaftswechsel. Da kannst du gut und gerne das Wort jetzt einfügen, ohne Angst zu haben. Am Ende von Offenbarung steht, wer was wegnimmt oder wer was zutut, dem wird der Fluch treffen. Das ist einfach der Sinn. Christus kommt wieder und er tritt seine Herrschaft an. Und eine solche Aussage findest du nicht in den Kapiteln vorher in der Offenbarung. Und das ist zum ersten Mal, dass du das so findest. Das Reich der Welt, Satans Reich, ist unseres Herrn und seines Christus geworden. Und er wird herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die 24 Ältesten, die vor Gott auf ihren Thronen sitzen, fielen auf ihre Angesichter und beteten Gott an und sprachen. Was sprachen sie? Wir danken dir, Herr Gott Allmächtiger, der ist und der war, dass du deine große Macht ergriffen und deine Herrschaft angetreten hast. Wann tritt Christus auf der Erde seine Herrschaft an? Bei der siebten Posaune. Das ist, was das Wort Gottes sagt. Und bei der siebten Posaune werden wir versammelt. Egal wo wir sind, von den vier Winden der Erde, wir werden versammelt und ihm entgegengerückt werden. Was macht das für einen Sinn, ihm entgegengerückt zu werden, wenn er doch aber herabkommt? Das macht sehr viel Sinn. Bis zum heutigen Tage ist es so. Ob das in unserem Land ist oder in anderen Nationen, wenn ein hoher Würdenträger kommt, ein Staatsmann, dann gehen die Repräsentanten ihm entgegen, meistens zum Flughafen. Und dort ist die Begrüßung. Und dann zusammen fahren sie in die Stadt rein. So findet jeder Staatsbesuch statt. Das ist Höflichkeit. Man geht ihm entgegen und trifft ihn, bevor er in die Stadt hineinkommt. Und dann gehen sie zusammen hinein in die Stadt. Und das ist, was die Gemeinde tut. Wir gehen ihm entgegen, nicht um hier zu entfliehen, um ihn zu begrüßen, um dort Belohnung zu bekommen, um dort ausgerüstet zu werden. Und dann kommen wir mit ihm zusammen. Er wird kommen mit den Wolken. Das sind die Heiligen. Wir kommen mit ihm zusammen. Das ist, was das Wort Gottes sagt. Und Offenbarung 20 spricht noch einmal von dieser Auferstehung, die geschehen wird bei der Wiederkunft des Herrn. Offenbarung 20, 4 bis 6. Es ist ein bisschen verwirrend, wenn man die Struktur von Offenbarung nicht verstanden hat. Wenn man nicht versteht, es gibt chronologische Kapitel und dann gibt es Einschübe, die Rückblick halten oder die Details noch einmal beleuchten und die Dinge zusammenfassen. Aber wenn wir das einmal verstanden haben, dass zwischen diesen Gerichtsphasen, den Siegeln und den Posaunen und den Zornesschalen, es gibt Einschübe, es gibt Zusammenfassungen und die Zornesschalen ganz zum Schluss, das ist ein Ereignis, das geschieht wahrscheinlich innerhalb von wenigen Tagen, weil danach ist Zivilisation nicht mehr möglich, wenn du siehst, was diese Zornesschalen sind. Offenbarung 20 wollte ich noch anschauen. Und dort wird noch einmal von der Auferstehung gesprochen. Und ich sah die Seelen derer, die um das Zeugnis Jesu und um das Wort des Gottes willen enthauptet worden waren und die, welche das Tier und sein Bild nicht angebetet und das Mahlzeichen nicht an ihre Stirn und nicht an ihre Hand angenommen hatten. Und sie wurden lebendig. Sie wurden lebendig. Wann wurden sie lebendig nach der Lehre von Jesus und Paulus? Bei seiner Wiederkunft. Die übrigen der Toten wurden nicht lebendig, bis die 1000 Jahre vollendet waren. Also nur die, die in Christus gestorben sind, werden bei seiner Ankunft lebendig. Und dann heißt es, dies ist die erste Auferstehung. Wie viel Auferstehung gibt es vor der ersten Auferstehung? Keine. Weil die erste ist die erste und davor gibt es keine. Und deswegen kann es nicht bei der Entrückung eine Auferstehung vor der Trübsal geben und dann kommt Jesus wieder und dann gibt es wieder eine Auferstehung. Das ist nicht, was das Wort Gottes sagt. Es gibt eine erste Auferstehung und da werden die Verstorbenen in Christus lebendig gemacht, im selben Augenblick, wie die lebenden, übrig gebliebenen Gläubigen lebendig gemacht werden und zusammen dem Herrn entgegengerückt, wie Paulus es sagt, in die Wolken. Und er sagt, und wir werden alle Zeit bei dem Herrn sein. So tröstet euch mit diesen Worten. Halleluja. Ich habe keine Schriftstelle gefunden. Ich bin zugegeben erst wenige, 2 Jahre in diesen Dingen drin und ich muss noch viel mehr studieren. Ich habe mehr Fragen heute, als ich Antworten habe. Aber bis jetzt habe ich keine Schriftstelle gefunden, die mir bestätigt, es gibt eine Entrückung vor diesen großen, vor der Trübsal oder vor den 7 Jahren. Alles, was ich gefunden habe, ist, was ich euch hier jetzt versucht habe darzulegen. Und ich möchte es noch einmal sagen. Wenn du trotz dieser Argumente eine andere Sicht hast, dann darfst du das. Ich werde nicht mit dir streiten. Hier bin ich sehr stark. Aber wenn du kommst und sagst, ich sehe das alles ganz anders, dann bin ich ganz soft. Und sage, fein, okay, gut. Warten wir ein paar Jahre, das Licht wird zunehmen. Und was heute noch im Nebel ist und was heute noch unklar ist für viele, ja, ein paar gehen eher aus dem Nebel. Es ist nicht alle, für alle lichtet sich der Nebel zur gleichen Zeit. Und Klarheit wird kommen und in 5 Jahren oder in 10 Jahren werden wir Klarheit haben aus dem Wort Gottes und sagen, hier stand es doch die ganze Zeit, wieso haben wir das nicht gesehen? Ja. So der Zeitpunkt der Entrückung ist kein Streitthema und dann vergessen wir das Wesentliche, nämlich es geht um die Vorbereitung, es geht darum, dass Gott uns verändert und uns in tiefe Übereinstimmung mit ihm bringt. Das ist das Zentrum. Die Braut hat sich bereit gemacht. Und wie auch immer deine Theologie über die Entrückung ist, musst du dich trotzdem bereit machen. Und nehmen wir an, es wäre nicht klar aus dem Wort Gottes. Und nehmen wir an, es würde beide Möglichkeiten irgendwie bestehen. Wäre es nicht viel sinnvoller, wir bereiten uns auf das Massivste und Schlimmste vor und dann auf einmal entdecken wir, wir brauchen diese Vorbereitung, dieses absolute Stehen zur Wahrheit und diese Opferbereitschaft und diese Liebe zu Jesus größer als das Verlangen zu überleben. Wir brauchen das dann gar nicht. Aber wer wird motiviert sein mit der Botschaft, mach dir keine Sorgen, bevor hier der Antichrist loslegt, werden wir alle entrückt sein. Wer wird motiviert sein, sich vorzubereiten? Und wenn dann doch die Entrückung nicht dann stattfindet, wann du es gedacht hast, dann bist du in Probleme. So ist es keine Gefahr, sagen wir mal, zu vorbereitet zu sein. Da wäre wirklich keine Gefahr da drin. Aber es auf die leichte Schulter zu nehmen und sagen, ah nee, ich glaube das nicht, ich nehme deine Schriftstelle, wir werden bewahrt vor dem Zorn und das heißt, dass diese Dinge für uns nicht sind, ihr Lieben. Der Zorn, der offenbart wird, kommt nicht auf die Gemeinde. Gott offenbart seinen Zorn, aber es ist nicht sein Zorn gegen die Gemeinde. Als Gott seine Gerichte gab in Ägypten, war es der Zorn Gottes gegen Pharao und sein System. Und das Volk Gottes mitten in den Gerichten wurde bewahrt. Das ist eine gewaltige Lektion, die uns sagt, weil Gott alles unter Kontrolle hat, ist es ihm möglich, wenn die furchtbarsten Plagen und Gerichte kommen, seine Leute zu bewahren. Wenn er es damals konnte, könnte er es auch heute, wenn er wollte. Er könnte. Und interessanterweise gibt es enorme Parallelen zwischen den Plagen, die auf Ägypten kamen und den Plagen, die wir in Offenbarung beschrieben sehen. Sehr interessante Parallelen. Und die Parallele geht noch ein Stückchen weiter. Wer hat die Plagen ausgelöst? Mose im Namen des Herrn. Jetzt kommt ein Schocker. Für manche ein Schocker. Ein wesentlicher Auftrag der Braut ist, mit Gott übereinzustimmen und mit ihm zusammenzuarbeiten und als Bodenpersonal ihm die Erlaubnis zu geben und die Tür aufzumachen, dass diese Plagen ausgelöst werden. Das hat zu tun mit der Partnerschaft mit der Gemeinde. Du kannst es sehen in Offenbarung. Die Gebete der Heiligen steigen auf. Dann mischt der Engel noch was dazu. Schalen füllen sich und wenn sie voll sind, werden sie ausgeschüttet. Und wenn sie ausgeschüttet werden, passieren diese dramatischen Gerichte auf der Erde. So, da siehst du den direkten Zusammenhang zwischen dem Gebetsdienst der Gemeinde und den Plagen auf der Erde. Und eine Gemeinde, die voller Humanismus ist und die eine Liebe haben will, die lieber ist als der liebe Gott, wird sich weigern, diesen Dienst zu tun. Aber wir sehen dort die Heiligen in völliger Übereinstimmung. Gott legt dort Nationen in Schutt und Asche oder ganze Städte versinken. Und die Heiligen beten Gott an und sagen, deine Gerichte sind gerecht. Niemand sagt, oh, muss das sein, Herr, bitte, kannst du nicht lieb sein? Die Gemeinde in völliger Übereinstimmung mit Gott. Deine Gerichte sind gerecht. Und das wird ein wesentlicher Punkt sein, warum die Gemeinde verfolgt wird, weil wir diese Gerichte ankündigen werden. Und sie sind nummeriert. Und wir können rechnen und wir wissen, nach dem fünften Siegel kommt das sechste Siegel. Und wir werden der Menschheit sagen, das ist passiert und jetzt kommt das nächste. Und es wird so sein, wie wir es gesagt haben, weil wir es aus dem Handbuch haben. Und wir werden gehasst werden, weil man Gott nicht erreichen kann, aber die Gemeinde erreichen kann. Weil wir den gerechten Zorn Gottes verkündigen. Und in all dem ist die Einladung zur Buße. Und viele, viele Menschen weigern sich. Und wir lesen, sie taten nicht Buße wegen ihrer Morde und ihrer Zaubereien und ihrer Unzucht. Mord, Zauberei, Unzucht werden genannt in Offenbarung als primäre Sünden der Menschheit. Und wir sind kräftig dabei, uns auf das vorzubereiten. Das ist, was wir heute Kultur nennen. Diese Dinge werden verharmlost, diese Dinge werden immer mehr propagiert und angeschaut und immer extremere Dinge passieren, weil Menschen irgendwann zu dem Punkt kommen, ich kriege meinen Kick nicht mehr daraus, diese Sachen anzuschauen, sondern ich muss sie jetzt tun. Das ist, was passiert. Und die Gemeinde muss aus der Harmlosigkeit, muss aus dem Unbeteiligtsein und aus dieser falschen Liebe herauskommen. Und sie muss Sünde sehen wie Gott. Und sie muss sagen, deine Gerichte sind gerecht. Und bis dahin haben wir einen langen Weg zu gehen, um das Herz Gottes kennenzulernen. Und diese Zeit ist jetzt. Jetzt ist die Zeit der Vorbereitung. Jetzt ist die Zeit, Gott, zeig uns dein Herz. Wir wollen dich sehen. Wir wollen verstehen, deine Barmherzigkeit, deinen ausgestreckten Arm. Wir wollen verstehen und wir wollen anerkennen, du hast das Recht, Sünde zu bestrafen. Paulus sagt, er wird die, die dem Evangelium nicht gehorsam waren, bestrafen. So, Glauben ist keine Sache im Belieben eines jeden Einzelnen. Nicht zu glauben zieht Strafe nach sich. Das ist, was das Wort Gottes sagt. Es ist Sünde, nicht an Jesus zu glauben. Und der Heilige Geist wird überführen von der Sünde, nicht an Jesus zu glauben. Das ist die Herausforderung. Das ist die Aufgabe, Gott kennenzulernen, in eine persönliche Begegnung und dadurch in eine Verwandlung zu kommen und ein Herz zu bekommen, das liebt, was er liebt und das hasst, was er hasst. Und das für das steht, wofür er steht. Das ist die Aufgabe. Und wir werden noch manche Jahre brauchen, um all diese ganzen Dinge, die wir da angesammelt haben, auszuräumen aus unserem Denken und aus unserem Herzen und aus unserer Gemeindepraxis. Haufenweise sind dort Stolpersteine aufgestapelt. Aber wir werden Bahn machen und Gott wird kommen und wird uns helfen. Und es wird Bahn gemacht werden für sein Kommen. Zuerst in uns und dann werden wir die Welt auf das Kommen Christi vorbereiten. Das ist die Aufgabe der Gemeinde. Und lass uns das im Fokus haben. Lass uns nicht streiten, wenn du das mit der Entrückung anders siehst. Sei gesegnet. Forsche weiter. Ich werde auch weiter forschen. Und wenn ich in ein paar Jahren Dinge anders sehe, ich lasse es dich wissen. Vater, wir danken dir. Du großer, heiliger, barmherziger, grimmiger Gott. Du hast Recht, grimmig zu sein auf die Bosheit, auf die Lüge, auf die Täuschung, auf all das Zerstörerische, was Menschen sich ausdenken. Du hast Recht. Und wir danken dir, dass du uns rufst an dein Herz, dass du uns rufst in Partnerschaft, zusammen mit deinem Sohn zu regieren und seine Ankunft vorzubereiten und den Weg zu bereiten, die Tür aufzumachen und ihm zu ermöglichen, zurückzukommen und seinen Platz hier einzunehmen als König über allen Königen. Danke, dass du versprochen hast, durch den Heiligen Geist uns in alle Wahrheit zu leiten. All die vielen Detailfragen, die noch ungeklärt sind, die noch offen sind. Du wirst uns Schritt für Schritt nach deiner Weisheit, was für uns richtig ist und was notwendig ist und was wir zuerst zu lernen haben und was der Fokus ist. Du wirst uns in alle Wahrheit hineinführen. Und wir werden wachsen im Verständnis, und wir werden wachsen in Übereinstimmung, wir werden wachsen im Eifer und wir werden unseren Platz einnehmen als Braut deines wunderbaren Sohnes. Halleluja. Gib uns deinen Eifer für den Sohn. Gib uns Eifer für die Sache der Wahrheit und der Gerechtigkeit und der Sanftmut. Und wir danken dir, dass du in uns arbeitest. Und der Tag wird kommen, wo dein Werk vollbracht ist und wo wir in völliger Harmonie mit dem Heiligen Geist in der gleichen Intensität rufen, komm, Herr Jesus, komm, komme bald, komm wieder, komm, nimm deinen Platz ein. Und wir ehren dich für dieses Vorrecht, dass du uns hineinnimmst in deine Pläne. Hab du Dank. Du segne du uns. Und erinnere uns, weiter zu forschen, zu graben, nach mehr Licht zu suchen und mehr Verständnis zu bekommen. Du hast gesagt, am Ende der Tage werden die versiegelten Bücher geöffnet und die Erkenntnis wird strömen und Klarheit wird kommen, was über Jahrhunderte verborgen war. Die Dinge werden klar werden, weil die Zeit gekommen ist. Und wir danken dir. Wir danken dir und wir ehren dich. Amen. 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 Halleluja. Seid gesegnet.